Schürrle. Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze!
Es ist wieder Tennisgeschichte. Es ist wieder Tennisgeschichte, die wir hier miterleben. Roger Federer. Guck dir das an.
There is one man in sports you do not bet against. The GOAT is the GOAT is the GOAT.
Herzlich willkommen zu Woche 8 von GOAT, eurem Sportpodcast. Ich muss sagen, ich bin heute so ein bisschen hin und her gerissen. Wir nehmen auf, parallel zum Achtelfinale Frankreich gegen die Schweiz. Wir haben eigentlich gedacht, das ist kein Problem, weil es eine relativ klare Sache wird. Aber jetzt, halbe Stunde rum, die Schweiz führt immer noch 1-0. Scheint doch spannender zu sein als gedacht. Felix, ich nehme mal an, erstmal guten Abend natürlich. Du hast es auch auf einem parallelen Bildschirm oder auf dem Fernseher auf und verfolgst es so ein bisschen nebenbei.
Ja, ich habe tatsächlich gerade eben ausgemacht, weil das mich gestört hat bei unserem ersten Versuch. Das lenkt mich zu sehr ab, das Gekicke da von den Franzosen. Da ärgert es mich immer, dass ich so früh mit Fußball aufgehört habe und nicht mehr eine Profikarriere in irgendeiner Form noch vorstellen konnte. Weil da kriegst du ja wirklich, also wenn ich da den Pavard rumgammeln sehe auf der rechten Seite, kriegst du ja fürs Rumstehen deine Million. Unfassbar. Aber umso schön für die Schweiz und für die Fußballfans, dass das jetzt anscheinend dann doch nach ein bisschen härterem Kampf ausschaut und spiegelt so ein bisschen auch den ganzen Tag wieder, den Fußballtag hier mit Kroatien, Spanien. War ja auch eine schöne Partie, eine schön spannende Partie. Und ja, ich bin auch gespannt, wie das hier noch weiter fortfahren wird. Werde es aber jetzt erstmal nicht live gucken, damit ich mich ganz auf den Podcast konzentrieren kann.
Das ist vorbildlich. Und ich sage mal, aus deutscher Sicht wäre es ja auch nicht ganz schlecht, wenn die Franzosen jetzt schon eliminiert werden. Da wäre definitiv eine große Hürde weniger im Turnier.
Ja, mal schauen. Wir kommen ja später nochmal auf die Deutschen zu sprechen, inwieweit sie schon EM-titelreif sind oder eben nicht und ob nicht eine Schweiz mit einem quirligen Shaqiri da vielleicht dann doch noch eine Gefahr sein könnte im Laufe des Turniers. Aber nee, du hast natürlich recht, auf dem Papier wären die Franzosen schon der große Gegner, der große Angstgegner.
Lass uns doch vielleicht jetzt schon mal einmal in die erste steile These springen, weil wir gerade bei Frankreich gegen die Schweiz sind. Denkst du, es kommt den Franzosen jetzt so ein bisschen in die Quere, dass sie, ich nenne es jetzt einfach mal so, biederen Fußball gespielt haben, dass sie eigentlich ja nie wirklich kreativ waren, sondern sich nur hinten reingestellt haben in der Vorrunde, ohne das Spielerpotenzial, was sie haben, wirklich auszunutzen, dass da jetzt so ein bisschen offensiv das Zusammenspiel fehlt?
Ja, das ist ja immer das Problem, wenn man diese Thematik Kräfte schon sich im Sport anschaut. Sie hatten die Gegner, sie hatten die Gruppenkonstellation, wo man eigentlich davon ausgeht, da müssen sie schon von Anfang an Top-Leistungen bringen. Aber wie du schon gesagt hast, die taktische Einstellung und dann auch der Spielverlauf bei den Spielen hat es einfach so weit gebracht, dass man das Gefühl hatte zumindest, dass die Franzosen ein, zwei Gänge noch hochschalten könnten, es aber ja in der Vorrunde nicht gemacht haben, aus dem einfachen Grund, dass sie es ja nicht mussten, weil sie ja eigentlich gefühlt nach dem ersten Spiel schon als sicherer Gruppendritter und mit Weiterkommen feststanden und jetzt sind sie ja sogar als Gruppenerster weiter und es scheint ja quasi, dass es ja für sie auch vollkommen gereicht hat, spielen jetzt gegen die Schweiz, vermeintlich auch der leichteste Gegner von jetzt den dreien, die potenziell hätten auf sie zukommen können mit England und Belgien, hatten wir ja gestern auch das Spiel Portugal-Belgien. Und ja, es könnte problematisch werden. Ich sehe es auch gerade so ein bisschen, dass eventuell da vielleicht die ein oder andere Situation noch nicht ausgespielt wurde. Das ist ja alles quasi ausgehend vom Mittelfeld auch ein bisschen wenig momentan ist. Pogba, toller Spieler, aber vielleicht eben dann doch ein bisschen zu wenig gemacht in der Gruppenphase, ein bisschen zu wenig ausprobiert, zu wenig Leistung gebracht am Ende des Tages, obwohl es natürlich gereicht hat. Aber es kann jetzt eben auch nach hinten losgehen.
Ja, was du sagst, ist ganz interessant mit diesem bewussten Kräfteschonen. Ich denke, es ist auch sau schwierig, dann auf einmal, wenn du musst, einen Gang hochzuschalten. Vielleicht, um mal da so eine kleine Tennis-Analogie reinzubringen, die du sicherlich nachvollziehen kannst. Wenn du anfängst, reinzuspielen, sage ich jetzt mal, und dich mit Absicht bremst, dann ist es meistens so, wenn du dann auf einmal durchziehen willst, geht der Ball halt erstmal ins Netz, weil du diesen schnellen Switch gar nicht mehr machen kannst. Vielleicht ähnliches jetzt bei den Franzosen, dass sie sich einfach eingeschläfert, ist jetzt vielleicht ein hartes Wort, aber dass sie, wie du gesagt hast, eben auf 70, 80% gespielt haben und es jetzt so ein bisschen verpassen, die 100% wenn es darauf ankommt, zu erreichen. Aber auf der anderen Seite, wir sind jetzt 40. Minute, da kann definitiv noch alles passieren. Ich meine, wir müssen nicht darüber reden, dass Frankreich durchaus die Qualität hat, das Spiel jetzt noch locker zu drehen und zu gewinnen.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Bisher machen die Schweizer für mich aber einen guten Eindruck, lassen sich da nicht auf irgendwelche Spielchen ein, lassen sich auch nicht zu arg in die französische Hälfte irgendwie locken und dann eben auskontern, sondern die stehen auch tief. Und das ist ja quasi das, was wir auch das letzte Mal schon gemeint haben, dass man da mit den Franzosen auch ein bisschen ja schaden kann, wenn man eben nicht dieses Spiel mitspielt, wenn man sie nicht quasi in diese tiefen Räume lässt, weil man sie eben zustellt und sie eben kommen lässt. Und da, wie gesagt, sehe ich halt das Problem, dass die Franzosen die Qualität haben, auch quasi zu spielen wie die Deutschen, dieses Powerplay vor dem gegnerischen 16er. Aber sie haben es halt noch nicht gespielt jetzt in diesem Turnier. Ihnen fehlt vielleicht da so ein bisschen jetzt die Praxiserfahrung, und ich finde diesen Begriff eigentlich genial, dieses Eingeschläferte, dass sie halt vielleicht zu spät aufwachen und dann eben diesem Rückstand lange hinterherrennen werden. Aber wie du schon sagst, 40. Minute, alles ist drin. Aber ich denke, die Franzosen haben vieles dran gesetzt, schnell den Gegentreffer wieder zu gestalten, um das Spiel wieder so quasi in die richtige Bahn zu lenken. Und das haben sie nicht geschafft. Und ich glaube, das ist schon so ein kleines Ausrufezeichen, dass die Schweizer bis hierhin sehr gut mithalten und eigentlich auch kaum große Chancen der Franzosen zugelassen haben bis hierhin.
Das stimmt. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Das wird uns so ein bisschen durch den Podcast begleiten. Und vielleicht werden wir Live-Zeuge einer der, ja, vielleicht der zweiten großen Sensation dieser Europameisterschaft. Aber bevor wir uns dem allen widmen, wollen wir starten mit unseren Sport-News der Woche. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Perfekt. Wir fangen an mit der NHL. Das Finale um den Stanley Cup steht endlich fest. Der Rekord-Champion Montreal Canadiens trifft in seinem ersten Finale nach 28 Jahren auf den amtierenden Titelverteidiger, die Tampa Bay Lightning. Die Canadiens waren von Anfang an in den Playoffs als Außenseiter gehandelt, aber entschieden ihre Serie gegen die Vegas Golden Knights mit 4-2 für sich. Tampa Bay brauchte anstatt 6 7 Spiele, um die New York Islanders niederzuringen. Spiel 1 der Finalserie startet heute Nacht.
Ja, und wir bleiben in Amerika, wechseln aber die Sportart, und zwar in die NBA Playoffs. In den Conference Finals der NBA steht die erste Entscheidung bevor. Die Phoenix Suns schlagen die LA Clippers in Spiel 4 mit 84-80 und haben heute Nacht den ersten Matchball zum Titel im Westen. Im Osten führen die Milwaukee Bucks nach Spiel 3 mit 2-1 gegen die Atlanta Hawks.
Am Wochenende, wie jeden Sonntag, war auch Formel 1. Dort hat WM-führender Max Verstappen seinen Vorsprung auf Verfolger Lewis Hamilton weiter ausgebaut. Im 8. Rennen der diesjährigen Formel-1-Saison auf dem heimischen Red Bull Ring in der Steiermark siegt der Niederländer souverän mit 35 Sekunden Vorsprung vor den beiden Mercedes-Piloten Hamilton und Bottas. Die beiden deutschen Fahrer Sebastian Vettel und Mick Schumacher belegen am Ende die Plätze 12 und 16.
Der THW Kiel ist zum 22. Mal deutscher Meister. In einem engen Spiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen reichte den Kielern ein 25-25 Unentschieden, um ihren Titel zu verteidigen. Verfolger Flensburg konnte sie trotz einer 38-26 Kantersieg gegen Balingen nicht mehr einholen.
Der zweite Spieltag der European League of Football ist auch in den Büchern. Am Samstag schon schlugen die Breslau Panther die Leipzig Kings mit 54-28. In den beiden Sonntagsspielen setzen sich die Cologne Centurions mit 40-12 gegen die Barcelona Dragons und die Frankfurt Galaxy mit 42-20 gegen die Stuttgart Surge durch.
Und noch News aus dem Tischtennissport. Timo Boll hat bei den Europameisterschaften in Warschau zum 8. Mal den Titel im Einzel gewonnen. Im Finale schlug er seinen Landsmann, den Deutschen Dimitri Ovtcharov, souverän mit 4-1 nach Sätzen. Der Sieg in Warschau ist Bolls 20. Titel bei einer EM und verbessert gleichzeitig seinen eigenen Rekord für den ältesten Champion auf 40 Jahre. Auch bei den deutschen Frauen gab es Grund zu jubeln. Petrissa Solja gewann mit nicht nur gemeinsam mit Xan Xiaona Gold im Doppel, sondern setzte sich auch im anschließenden Finale mit 4-1 gegen ihre Doppelpartnerin durch und krönte sich somit zur doppelten Europameisterin. Also 3 Titel an den Deutschen Tischtennisbund.
Das ist durchaus ein erfolgreiches Turnier. Da können sich hoffentlich andere Deutsche, die gerade im Einsatz sind, eine kleine Scheibe von abschneiden.
Ja, vor allem der Name, der kam unerwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Das
Ja,
Xiaowa.
Xiaona ist auch ein typisch deutscher Name, muss man sagen.
Ja, aber ich glaube, das ist eine Berlinerin, soweit ich das sogar
Ja,
richtig in
die
Erinnerung
spielt
habe.
bei Potsdam, habe ich, glaube ich, gelesen.
Genau,
Also,
ja.
ja.
Habe ich auch schon von ihr habe ich auch schon gehört und habe mich damals auch schon, habe mir auch schon meine Gedanken gemacht. Aber klar, ist natürlich super Werbung für den deutschen Tischtennissport. Mein ehemaliger Arbeitskollege, Schrägstrich Chef, ist auch großer Tischtennisspieler, auch wirklich sehr, sehr guter. Ich glaube, zweite Bundesliga. Ich habe einmal gegen ihn gespielt. Das ist jetzt so ein kleiner Exkurs. Und er hat mit einem Holzbrett gespielt, einem kleinen Holzschneidebrett. Und hat einfach geschafft, mit diesem kleinen Holzschneidebrett, ohne Griff, ohne irgendwas, wirklich mit der flachen Hand hat er das gehalten, hat er es wirklich geschafft, dem Ball einen Spin zu geben, dass er mir sagen konnte, auf welcher Seite der Tischtennisplatte ich den Ball ausschlage. Also Wahnsinn. Und ich meine, du kennst mich, ich habe so eine kleine gewisse Begabung für Schlagsportarten, würde ich jetzt mal behaupten. Und Tischtennis ist mir jetzt auch nicht ganz fremd. Und also das ist aber natürlich nochmal ein ganz, ganz anderes Level und eine ganz, ganz andere Art von Tischtennis. Also, oder generell, wie
Gerade
man es halt sieht.
dieser Spin und Schnitt, den die richtig Guten dann auf einmal spielen können, der ist, finde ich, unfassbar. Also ich würde mal behaupten, wenn man vom Tennis kommt, wie wir beide ja, dann hat man so ein gewisses Grundniveau, aber dieser Schnitt, der ist nochmal ein ganzes Level über uns.
Ja, und ich glaube, ich habe auch wirklich zu schlechte Augen, um dann die Bälle im rechtzeitigen Moment dann zu sehen und zu schlagen. Ich glaube, das ist nochmal eine weitere Problematik. Der Ball ist zu klein und der Schläger ist zu klein und meine Augen sind zu langsam. Das ist so dieses Gesamtkonzept, was einfach nicht passt. Aber trotzdem ist es immer schön, Tischtennis zu schauen. Bin jetzt nicht der größte Tischtennis-Fernsehverfolger, bin ich ganz ehrlich. Aber wenn es mal läuft, gerade so Zusammenfassung auch auf YouTube kann man sich ja echt wirklich mal immer mal wieder geben, weil da überragende Ballwechsel
Ja, ist
zustande kommen, wo
sehr
man sich denkt, ich
spektakulär.
habe nicht mal den Ball gesehen im Fernsehen und die haben den in Sekundenschnelle ohne Zeitlupe da noch genial rübergespielt. Also Hut ab.
Ja, das waren unsere Sport-News der Woche. War denn da dein Sportmoment schon dabei? Oder wenn nicht, was war dein persönlicher
Ja,
Sportmoment der
mein
Woche?
Sportmoment. Wir haben, oder ich habe mir Gedanken gemacht, noch kurz vor Aufnahme. Du hast mir auch noch den einen oder anderen Tipp gegeben. Ja, der Sportmoment diese Woche ist wieder so ein persönlicher Sportmoment, würde ich behaupten. Ich selbst bin immer noch leicht lädiert, bin aber auch schon wieder auf der einen oder anderen Tennisanlage als Trainer anzufinden. Diesmal aber als Zuschauer bei Grün-Weiß, denn die Regionalliga-Saison hat diese Woche gestartet und es war ein super Matchtag. Man hat mal wieder so ehemalige Profis und jungen Profis auf unserer Anlage spielen gesehen. Und es war sehr, sehr interessant und wahnsinnig enge Matches, hart umkämpfte Spieltage. Und ja, da herauszuheben ist ein gewisser Andreas Beck. Für den einen oder anderen Tennisfan dürfte dieser Name auch bekannt sein. Die ehemalige 33, glaube ich, der Welt, eben auch aus Deutschland. Und er hat ein wahnsinniges Spiel gespielt. Und zwar war es wirklich wie eine Achterbahnfahrt im Europapark. Erster Satz, glattes 0-6. Ich glaube, zwei, drei Pünktchen hat er gemacht. Aber das war dann auch eher Doppelfehler und Leistungsfehler vom Gegner. Und plötzlich dreht er auf und natürlich auch kleines Publikum im Rücken, gewinnt den zweiten Satz dann mit 6-4. Und im Champions Tiebreak muss ich sagen, haben beide, also auch der Gegner, wahnsinnig gutes Tennis gespielt. Super nervenstark. Ich meine, bei 7-7, 8-8 im Match Tiebreak, da die Rückhände Longline zu schießen mit 800 km/h, sodass du wirklich als Zuschauer den Ball kaum verfolgen kannst, ist für mich Nervenstärke hoch 10. Und ja, Andreas Beck hat es dann sogar noch nach Hause geholt, was natürlich dann das quasi Sahnehäubchen der ganzen Geschichte ist. Und das war so für mich nochmal ein Ex-Profi, der natürlich immer noch ein gutes Niveau hat, aber auch nicht mehr in der sportlichen Form ist, aber trotzdem durch seine mentale Toughness und natürlich auch durch eine wahnsinnig gute Technik so ein geniales Tennis zu spielen, war für mich einfach noch eine kleine Augenöffnung, was da noch für ein Niveau herrscht auf dem Level.
Das Spiel war natürlich richtig gut, aber ich würde sogar weitergehen und sagen, wir haben ja zusammen geguckt am Samstag. Der ganze Tag war eigentlich so ein Highlight der Woche. War super cool, mal wieder richtig, richtig gutes Tennis zu sehen. Und was du gesagt hast, war ja sau spannend. Also von 9 Matches, 6 Einzel, 3 Doppel, wurden 8 im Champions Tiebreak entschieden. Eins, leider durch Aufgabe. Es war aber einfach wirklich, jedes Spiel war super spannend. Es war eine super Stimmung, super Wetter. War auf jeden Fall ein sehr cooles Erlebnis.
Ja, auf jeden Fall. Und ja, das war mein Sportmoment der Woche. Und jetzt würde ich aber gerne deinen erfahren, weil den kenne ich noch nicht. Da bin ich gespannt.
Mein Sportmoment ist ein bisschen länger her, und zwar von letztem Mittwoch. Es sah ganz lange, um genau zu sein, 83 Minuten nicht danach aus, dass es mein Sportmoment wird, aber dann in der 84. Minute hat sich Jamal Musiala ein Herz gefasst, zum Dribbling angesetzt und Leon Goretzka das Ding dann reingeknallt zum 2:2 der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn. Was am Ende der Grund ist, dass wir hier überhaupt noch sitzen und über ein deutsches Achtelfinale reden können. Und ich muss sagen, das Spiel gegen Ungarn, es war wirklich in meinen Augen sehr, sehr schwierig, sich anzugucken. Ich fand die Leistung nicht gut, es war enttäuschend. Aber trotzdem, als dann am Ende der Ausgleich gefallen ist, war so eine gewisse Erleichterung zu spüren. Und ich habe mich dann doch irgendwie übers Tor gefreut. Und dann war so ein bisschen, natürlich nicht ganz, aber so ein bisschen war der restliche schlechte Teil vom Spiel so ein bisschen vergessen. Und dann hätte, wenn Leroy Sané den Konter besser ausspielt, man ja eventuell sogar noch das Siegtor machen können, machen müssen. Also vielleicht ein versöhnliches Ende zu einem schwierigen Spiel. Und jetzt sind wir weiter und schauen mal, was in der K.O.-Phase geht.
Ja, aber soweit ich das verstanden habe, schieben wir das noch auf und wechseln so ein bisschen die Sportart. Oder möchtest du jetzt direkt drüber reden, über das Ungarn-Spiel und generell über die EM?
Lass uns es so machen, wie du vorgeschlagen hast, dass wir jetzt erstmal unsere anderen Themen abarbeiten und dann, denke ich, kommen wir am Ende nochmal auf die EM zurück und dann können wir auch nochmal über Deutschland genauer reden.
Gut, dann gebe ich quasi kurz an, worum es sich handelt. Es handelt sich um die 108. Ausgabe eines prestigeträchtigsten Radrennens der Welt. So, jetzt hatte ich einen kleinen Hänger drin.
Prestige. Nicht eines.
Des prestigeträchtigsten. Ja. Oh, das habe ich natürlich dann so ein bisschen überlesen. Vom 26.06. bis zum 18.07.2021. Es geht 3 Wochen lang, 21 Etappen, 3.383 Kilometer, 8 flache Etappen, 5 hügelige Etappen und 6 Gebirgsetappen mit 2 Zeitfahren. Worum handelt es sich, Jonah?
Es handelt sich um die altbekannte Tour de France, das wohl bedeutendste, wie du schon gesagt hast, Radrennen der Welt. Es geht wieder los. Seit 1903 wird es ausgetragen. Es ist nur pausiert während der Weltkriege, sonst immer stattgefunden. Und es ist vielleicht sollen wir Sportart sagen, vermutlich beides Sportart und Sportereignis, was vermutlich jeder schon mal gehört hat irgendwo, aber sich vermutlich die wenigsten miteinander damit auseinandergesetzt haben. Und deshalb wollen wir vielleicht damit starten, mal so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Worum geht es bei der Tour de France überhaupt? Und dann kurz auch über mögliche Favoriten und die Ausgänge der ersten 3 Etappen sind es jetzt reden und da so ein bisschen schauen, wie ist das Gesamtstanding. Grob gesagt kann man sagen, die Tour de France ist eine Landesrundfahrt, die, wie du schon gesagt hast, über 3 Wochen geht mit 21 Etappen. Ziel des Ganzen ist es eigentlich, als zeitschnellster anzukommen, das heißt die Strecke in der wenigstmöglichen Zeit zurückzulegen. Das versuchen die Fahrer in verschiedenen Teams. Ein Team besteht meistens aus 8 Fahrern. Da gibt es häufig einen Teamkapitän, der sozusagen die Tour gewinnen soll, und die anderen Fahrer agieren so ein bisschen als Helfer, um eben dem Team-Captain den Sieg zu ermöglichen.
Also es ist eigentlich eine Individualsportart am Ende des Tages. Also es gibt nur einen auf dem Treppchen, so muss man das ja dann wirklich formulieren. Aber im Hintergrund gibt es natürlich auch noch wahnsinnig viele Leute. Jetzt, du sprichst von 8 im Achterteam, also 7 andere, die im Endeffekt auch eine wahnsinnige Leistung abliefern müssen, damit du dann auf dem Treppchen stehst, quasi als Kapitän oder eines Teams.
Genau, und es ist auch häufig so, dass der Sieger natürlich gewinnt, wie du gesagt hast, am Ende gewinnt einer die Rundfahrt, aber es ist üblich im Radsport, dass derjenige mit seinem Team dann auch das Preisgeld teilt, dass das dann fair unter allen aufgeteilt wird, weil man sagt, okay, wir arbeiten hier als Team zusammen, und es gibt dieses schöne, schöne geflügelte Wort, niemand kann alleine die Tour gewinnen, weil es wirklich nicht möglich ist, ohne ein Team, das gut funktioniert, das gut zusammenarbeitet und harmoniert, da irgendwas zu reißen.
Ja, das ist natürlich ein sehr interessanter, kurzer Überblick. Und jetzt würde ich natürlich gerne von dir wissen, wie denn die diesjährige Tour de France bisher so verlaufen ist. Ich habe nur ein großes Ereignis im Kopf, das wahrscheinlich auch sehr viral gegangen ist. Dazu kommen wir gleich, zu diesem gigantischen Sturz, der durch ein in meinen Augen unvernünftiges Verhalten eines Fans zustande gekommen ist. Aber das ist natürlich nur Randspielereien, Randaction. Es geht ja wirklich ums Fahrradfahren. Es geht, wie du sagst, um diese Etappensiege. Es geht um diese schnellstmögliche Zeit und dieses Zeitmanagement. Also nicht der Schnellste auf einer Etappe gewinnt, sondern der, der am Ende des Tages durch die Etappen hinweg dann die beste Zeit aufbringt in den jeweiligen Gebieten, sei es Hügel, Gebirge oder eben der flachen Etappe. Und da hat wahrscheinlich dann auch jedes Team, und da wirst du ja wahrscheinlich jetzt auch gleich den ein oder anderen Namen reinwerfen in den Ring, aber da hat wahrscheinlich jeder Fahrer, jedes Team hat da so seinen Spezialisten, würde ich jetzt mal nennen. So habe ich das auch immer mitbekommen. Da gibt es Leute, die fahren extremst gut diese Gebirgszeiten oder diese Gebirgsetappen, und andersrum gibt es dann aber auch Leute, die diese Hügeletappen oder auch die flache Etappen dann dominieren. Was gab es denn da dieses Jahr vielleicht so? Wer sind die Favoriten, um das kurz einzugreifen, und vielleicht auch, was gab es schon dieses Jahr für Aufreger oder für ungewöhnliche Geschehnisse auf der Tour?
Genau, vielleicht um da mal zu starten, was du angesprochen hast, es gibt diese Spezialisierungen, und da gibt es ja diese ganz bunten Trikots. Ich weiß nicht, ob die dir was sagen, kennst du dich da ein bisschen aus?
Ja, also ich weiß, dass das gelbe Trikot dem Gesamtführenden immer quasi, dass der Gesamtführende das gelbe Trikot mit dem gelben Trikot fährt, so rum. Aber sonst, außer diesem gelben Trikot, das ja dann auch signalisiert, du bist momentan der beste Fahrer, kenne ich kein weiteres Trikot. Aber ich weiß, dass welche existieren.
Genau, also das gelbe Trikot, wie du richtig sagst, ist das Bedeutungsvollste, weil es eben dem Gesamtführenden gewidmet ist. Des Weiteren gibt es aber noch drei andere Trikots. Das ist einmal das grüne Trikot des Besten der Sprintwertung. Sprints gibt es einmal immer zum Ende einer Etappe, und teilweise gibt es auch noch Zwischensprints. Die wurden eingeführt, um die Etappen so ein bisschen spannender zu gestalten. Und man für gewonnene Sprints kriegt man Punkte, und am Ende gewinnt der Punktbeste der Sprintwertung dann eben dieses grüne Trikot, und dafür gibt es nochmal extra Preisgeld etc. Das hat den Hintergrund, dass man in so Sprints, eigentlich Werbezwecke, dass in so Sprints immer die Aufmerksamkeit natürlich sehr auf dem Fahrer ist. Das heißt, der Fahrer, der als allererstes die Ziellinie überquert im Sprint, hat viel Kamerazeit. Das ist natürlich zum einen lukrativ für Sponsoren, zum anderen natürlich auch lukrativ fürs Radrennen. Das heißt, da wird dann auch ein kleiner finanzieller Anreiz gesetzt, dass das eben nochmal wichtig ist, und das macht die Etappe natürlich auch spannender. Des Weiteren gibt es das rot gepunktete Trikot, das ist so ein weißes Trikot mit roten Punkten, wenn man das im Fernsehen vielleicht mal sieht. Das ist das Trikot der Bergwertung, das heißt, immer nach langen Anstiegen gibt es am Ende Punkte für diejenigen, die als Erste oben sind. Und das letzte Trikot ist das weiße Trikot, das wird an den besten Nachwuchsfahrer verliehen. Nachwuchsfahrer unter 25 sind alle Fahrer. Ja, und das ist aber vom Gedankengang das gleiche wie das gelbe Trikot. Das heißt, der zeitschnellste Fahrer unter 25 trägt das weiße Trikot. Das sind so ein bisschen die Trikots. Und gängig ist es, dass man eigentlich das Team sich entweder auf das grüne Trikot für die Sprintwertung konzentrieren oder auf den Gesamtsieg. Was ist da der Unterschied? Das hängt so ein bisschen mit den Fahrern zusammen im Sprint. Sprinter erreichen oft richtig hohe Geschwindigkeiten, also sind sehr kräftige Fahrer. Die sind auf den flachen Etappen sehr, sehr gut und im Zielsprint, um da Punkte zu holen. Aber am Berg gehen die meistens drauf, weil die einfach viel zu viel Muskelmasse mit hochschleppen müssen. Und das andere sind dann die Teams, die aufs Gesamtklassement, aufs gelbe Trikot gehen. Und das sind häufig Teams, um das Gesamtklassement zu gewinnen, muss man eigentlich ein guter Bergfahrer sein, weil man da eben am meisten Zeit zum einen gewinnen und zum anderen auch verlieren kann. Das ist jetzt vielleicht so ein ganz grober Überblick mal über den Radsport, was es da für unterschiedliche Wertungen in dieser Disziplin gibt. Und da nochmal gesagt, es ist im Radsport eigentlich üblich, dass von diesen 21 Etappen es sehr, sehr viele unterschiedliche Sieger gibt. Und es gibt immer wieder Ausreißergruppen, und das gelbe Trikot ist nicht unbedingt immer im Etappensieg dabei. Das ist auf den ersten Blick sehr verwirrend, aber wenn man sich so ein bisschen reinfuchst, macht das Ganze, finde ich, auch sehr spannend und interessant, weil es eben diese unterschiedlichen Level gibt mit den Sprintern, mit Leuten, die auch einfach mal sagen, okay, mein Team kann es jetzt vielleicht nicht mehr schaffen, aber ich persönlich hätte gerne so einen Etappensieg bei einer Tour de France, wofür es natürlich auch zum einen Prestige, zum anderen aber auch Preisgeld gibt. Und es gibt so viele Individualschauplätze in so einer Tour, dass das Ganze für mich einfach sehr faszinierend ist.
Ja, es klingt auch sehr faszinierend und ich ärgere mich gerade auch so ein wenig, dass ich da noch nicht mich so reingefuchst habe, weil, wie du schon sagst, das anscheinend auch sehr, ja, das ist so ein Sport, wo man auch, Entschuldigung, wo man auch so ein bisschen nachdenken muss, wo man mitdenken muss, wo eben die Zeiten, ähnlich wie auch beim Rennsport, wo nicht zwingend eben derjenige, der gerade vorne fährt, auch der Führende ist, sondern es ist ja auch immer unterschiedlich, es kommt auf die Rundenanzahl an, dann werden entsprechend Boxenstops etc. mit eingerechnet in die Wertung oder beziehungsweise in die persönliche Wertung dann, auch wenn es auf der Zeit noch nicht so steht und auch wenn der eine noch Fahrer A ist noch vor Fahrer B, aber man weiß, der muss nochmal in die Box, da verliert er nochmal Zeit und das alles ist ja quasi auf dem Radsport nochmal auf einem ganz neuen Level von der Komplexität her, einfach weil es ja auch ein ganz anderes Ausmaß ist, weil man ja eben diesen Zusammenhang hat, während man eben beim Rennsport jetzt zum Beispiel immer diese Einzel-Events hat, die dann am Ende zusammenzählen und da entsprechend ja Punkte fest vergeben werden, während wir hier ja wirklich von diesem Zeitaspekt sprechen, der das Ganze, finde ich, auch nochmal viel mehr anreizt. Und ja, interessant, ich wusste wirklich nicht mal die Hälfte, würde ich behaupten, von dem, was du jetzt gerade eben gesagt hast. Aber ich habe das Gefühl, dass ich es auch sehr, sehr gut verstanden habe, jetzt nachdem du es quasi so ein bisschen aufgeschlüsselt hast für mich und für den einen oder anderen, der da draußen auch sehr interessiert noch zuhört, wenn wir nicht schon beim Wort Tour de France verloren haben. Das kann natürlich auch sein, weil das im ersten Moment für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen
Ich würde mir aber wünschen, dass es nicht so ist, weil auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen langweilig klingt, so Radfahren und so, ich würde jedem empfehlen, sich da mal ein bisschen reinzufuchsen. Vielleicht muss man sich ja nicht gleich so eine ganze 4-Stunden-Etappe anschauen, aber auf YouTube irgendwie mal Highlights von so einer Etappe angucken oder so, ist, finde ich, durchaus interessant. Und ja, was du auch gesagt hast, diese taktischen Aspekte und die unterschiedlichen Kämpfe, ist einfach sehr, sehr spannend und da kann man auf jeden Fall mal reinschauen, wenn ich da jetzt das ein oder andere Interesse wecken konnte. Was du ja auch noch gefragt hast, ist so, was Favoriten sind bei der diesjährigen Tour. Und da kann man, denke ich, zwei Fahrer hervorheben. Zum einen Tadej Pogacar vom Team Emirates, ist mit 22 ein sehr junger Fahrer, ist auch extrem formstark im Moment. Er hat vor 2 Wochen die Slowenien-Rundfahrt gewonnen, dort nicht nur die Gesamtwertung, sondern auch die Bergwertung gewonnen und ist auch letztes Jahr schon um den Toursieg mitgefahren. Sein größter Konkurrent ist wohl Primoz Roglic vom Team Jumbo-Visma. Auch er war letztes Jahr bis zum Schluss im Kampf ums gelbe Trikot involviert. Bei ihm ist so ein bisschen das Fragezeichen, dass er seit Ende April diesen Jahres kein Rennen mehr bestritten hat. Das heißt, im Gegensatz zu Pogacar, wo man weiß, okay, der ist richtig gut in Form, weiß man bei Roglic nicht so richtig, wo er steht und woran man mit ihm ist. Neben den beiden gibt es noch ein, ja, schwieriges Team, das haben wir auch in vorherigen Episoden mal erwähnt, das Team Ineos Grenadiers. Es ist insgesamt ein sehr, 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 sehr starkes Team. Also eigentlich könnte fast jeder von den 8 Fahrern, die Ineos an den Start bringt, um den Toursieg mitfahren. Das Dreiergespann, auf das es am Ende hinauslaufen wird, ist wohl Geraint Thomas, Richard Carapaz und Tao Geoghegan-Hart, ein junger Brite. Das Problem bei denen ist so ein bisschen, dass es eben nicht diesen einen klaren Zielfahrer gibt. Man weiß nicht, kann einer von den dreien wirklich, ist einer von den dreien stark genug, um mit Pogacar und Roglic mitzufahren? Und zum anderen ist es auch schwer, wenn du so viele gute Fahrer hast, die dann wirklich alle zu überzeugen, nicht für sich selbst, sondern fürs Team zu fahren. Das muss man jetzt bei Ineos so ein bisschen abwarten, wer sich da rauskristallisiert. Am Anfang der Tour hieß es, dass Geraint Thomas als Teamkapitän ins Rennen geht. Jetzt nach den ersten 3 Etappen ist Carapaz der Bestplatzierte auf Position 3 der Gesamtwertung. Da muss man mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber es könnte passieren, dass obwohl Ineos auf dem Papier vielleicht das stärkste Team hat, es da einfach andere Probleme gibt, die dann Pogacar oder Roglic begünstigen. So ein paar Namen, die man vielleicht neben diesen großen 3 gehört haben sollte, ist Julien Alaphilippe, ein Franzose, so ein bisschen der Local Favorite. vom Team The Sonic Quickstep, der auch eine sehr, sehr gute Tour aktuell bis jetzt fährt, da auch wirklich vorne dabei ist. Und zum anderen Miguel Angel Lopez vom Team Movistar. Das sind so ein bisschen die beiden Geheimfavoriten, wo man sagt, okay, die könnten auch noch was reißen.
Da hast du jetzt ja einige Namen genannt und ich bin immer noch erstaunt, dass du dich da wirklich so gut auskennst. Also da warst du mir gar nicht als Radfan in Erinnerung. Aber ja, sehr, sehr interessant. Und wie du schon sagst, du hast jetzt auch den einen oder anderen Namen genannt, die ja schon im Vorfeld wahrscheinlich auch von den einen oder anderen Experten dann auch als Favoriten deklariert wurden. Aber gibt es denn auch noch jemanden im Team, der so für dich oder generell im Feld, der so für dich einfach ein interessanter Typus ist, der vielleicht so, man spricht ja auch immer davon, nicht zwingend diejenigen, die auch am besten in der Sportart sind die der Magnet für die Sportart in Wirklichkeit sind. Also zum Beispiel Allegorie Kyrgios im Tennis, wenn er spielt, ist jetzt die Nummer 60 der Welt, schauen trotzdem mehr Leute meistens zu, als wenn jetzt irgendeine Nummer 40 der Welt spielt oder 20 der Welt. Also dieser Leistungsgedanke im Sport nimmt ja ein bisschen ab in letzter Zeit oder generell ist es so eine Entwicklung und vielmehr rückt dann eben dieses Entertainment und was der Sportler alles vielleicht auch so für individuelle Qualitäten mitbringt, immer mehr in den Vordergrund. Gibt es da auch so einen Sportler bei der Tour de France oder ist es dann doch eher wirklich alles Vollprofis, die nicht jetzt quasi auffällig werden oder vielleicht auch dich jetzt in irgendeiner Form mal beeindruckt haben, abseits eben dieser Strecken rund um Frankreich, Belgien und wo sie noch alles rumfahren?
Das ist eine sehr interessante Frage und ich finde die schwierig für mich zu beantworten, weil ich interessiere mich dafür, aber ich bin jetzt auch nicht so richtig tief drin in der Materie. Was ich sagen kann ist, dass ich zum einen Peter Sagan vom Team Bora Hansgrohe sehr, 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 sehr spannend finde. Das ist ein Sprinter. Also der ist so ein bisschen, hat einen anderen Fokus, weil er eben nicht auf die Gesamtwertung fährt, sondern eben auf die Sprints. Und das einfach so ein Sprint im Radsport einfach ein super spektakulärer Moment ist. Weil die Teams wirklich 200 Kilometer auf diesen Sprint zufahren und dann 200-300 Meter vorm Ziel gehen auf einmal 10 Leute ab wie die Post und erreichen Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 70 km/h und fahren da Mann gegen Mann. Und Sagan ist einer der besten Sprinter der Welt, der sich da auch immer wieder durchsetzt, der auch sehr, sehr, sehr kräftig, sehr, sehr bullig für einen Radfahrer ist und auch mit seiner Erscheinung so ein bisschen was Besonderes ist. Also der ist es einer, der mir immer noch positiv auffällt. Generell zu deiner Frage würde ich aber sagen, so aus meiner Laienmeinung vielleicht oder jemand, der den es interessiert, aber der jetzt nicht so ganz tief drin ist. Ich finde, es ist so, dass es beim Radfahren schon am Ende die Top-Leute sind, die dich dann auch überzeugen. Du hast das Beispiel Kyrgios angebracht, der einfach ja mit seiner Art, Tennis zu spielen, sehr unterhaltsam ist. Unterhaltsam Radfahren ist schwierig. Also am Ende ist es wirklich, wenn du zu den Besten gehörst, dann ist es mega faszinierend, was die Leute abliefern können. Also gerade ein Tadej Pogacar, was der am Berg, wie der dann auf einmal anzieht und wie er dann auf 200-300 Metern seinen Gegner 10 Sekunden abnimmt, das ist, finde ich, überragend und macht richtig Spaß zuzuschauen. Aber natürlich setzt das dann auch die sportliche Extraklasse gegenüber der Konkurrenz voraus.
Ja, das stimmt. An den Aspekt habe ich gar nicht gedacht, dass es tatsächlich ja der Fall ist, dass Radfahren, ja, sagen wir mal, nicht monoton ist. Du sprichst ja auch immer die Sprints an, die ja dann doch auffallend interessant sind und auch so ein bisschen der Spannungsmacher in diesem ganzen System, in dieser ganzen Sportart ist. Aber im Endeffekt, wie du schon sagst, man kann halt schwer Entertainment auf dem Fahrrad machen, wenn man Spitzengeschwindigkeiten von 70 km/h hat. Und ich glaube, wenn man das erstmal probiert, dann hat man eine Unfallserie und Stürze, die möchte man nicht sehen. Und das ist vielleicht auch jetzt ein Thema, dieses Thema Stürze. Das war auch eben meine Aufmerksamkeit, die ich jetzt generiert habe an die Tour de France, war tatsächlich eben dieser eine Sturz. Von, ich weiß gar nicht, in welcher Etappe das genau war, ich glaube direkt in der ersten Etappe, ja, wo diese eine Dame da mit ihrem Schild tatsächlich den äußersten Fahrer des einen Teams erwischt hat mit ihrem Arm und der dann zu Fall gebracht wurde dadurch, durch diese Kollision und entsprechend dann wie es bei so Stürzen ist, wenn das Feld sehr eng ist, eben in diesen Etappen, in diesen Fahrten, dann einen Massensturz ausgelöst hat, wo wirklich der ein oder andere auch nicht quasi jetzt nicht mit Favorit, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, kann natürlich trotzdem sein, aber wo viele gestürzt sind. Und es ist ja immer schade, egal ob es jetzt der Favorit ist oder einer, der auch einfach ein tolles Rennen macht, der hart dafür gearbeitet hat und der einfach da mitfährt und je nachdem, was kommt, vielleicht gewinnt er dann auch ein Underdog, aber dass da einfach sehr viele gestürzt sind und auch ein paar so schwer, dass sie tatsächlich abbrechen mussten, gleich bei der ersten Etappe, ihr Event quasi, ihr Ziel, die Tour de France mitzufahren. Hast du da noch genauere Informationen? Weil wie gesagt, ich kenne nur das Video und so ein bisschen halt so ein paar Stimmen drumherum, was Radprofis und auch Laien eben davon gehalten haben. Und ich denke, sind sich alle einig, das war eine unsinnige Aktion des Fans.
Es ist in dem Sinne kein Top-Favorit, ausgeschieden, verletzt. Aber was man natürlich sagen muss, ist für all die Leute, die da dabei sind, es ist der Lebenstraum, einmal bei der Tour de France mitzufahren. Dafür haben die alles geopfert. Und egal, ob du da jetzt um den Toursieg mitfährst, wenn du einer von den 100 Fahrern bist, die da teilnehmen dürfen, ist das schon so ein großer Erfolg. Und allein die Tour de France zu komplettieren, sehr erfolgreich abzuschließen, jede Etappe mitzufahren und am Ende in Paris anzukommen, das ist schon ein Erfolg. Das ist wie, wenn man einen Marathon fertig läuft und ich finde es extrem schade und ich verstehe überhaupt nicht, wie man auf so eine dumme Idee kommt, als Externer da den Traum von diesen Menschen so zu zerstören, weil ganz ehrlich, du hast als Zuschauer auf der Straße nichts zu suchen auf der Strecke, du hast als Zuschauer auch auf dem Fußballplatz nichts zu suchen, du hast auf dem Tennisplatz nichts zu suchen, du würdest auch nicht auf die Idee kommen, auf einmal auf die Formel-1-Strecke zu laufen. Das heißt, es ist mir ein Rätsel, was die Frau sich gedacht hat und ja, ich finde, es ist ein Unding, dass es passiert ist, weil ja, für viele ist es saugefährlich. Zum einen reden wir hier über Verletzungen, die ja wirklich auch sehr, sehr schwerwiegend sein können. Und zum anderen reden wir darüber, dass du eigentlich sehr, sehr respektlos, um einmal dein Schild in die Kamera zu halten, den Traum und die Gesundheit von so vielen Athleten gefährdest.
Ja, und auf dem Schild stand ja auch irgendwie Alle, Omi und Opi, also scheint auch jemand zu sein aus dem deutschsprachigen Raum. Also war zumindest meine erste Intention, dass ich da direkt mal geguckt habe, wer das denn war. Und tatsächlich ist rausgekommen nach meiner Suche, natürlich wollte ich da jetzt keinen Namen haben, aber ich wollte wissen, ob ich das richtig gedeutet habe. Und anscheinend war das tatsächlich ein deutschsprachiger Fan. Und die Dame, es war ja eine Dame, hat sich anscheinend auch sehr schnell verflüchtigt dann vom Unfall geschehen und wurde, glaube ich, soweit ich meine Informationen stimmen, wurde auch jetzt noch nicht aufgespürt, weil, wie gesagt, da ist ein Riesenschaden entstanden, auch wenn sie ihn wahrscheinlich nicht irgendwie nicht selber alles bezahlen wird, aber mehr als eine Rüge wird sie wahrscheinlich schon bekommen. Und wie du schon sagst, wir haben hier Sportler, deren Lebenstraum da zu Brüche gegangen sind. Wir wissen nicht, wie viele von denen tatsächlich dann nochmal die Chance haben, sind jetzt wahrscheinlich auch erstmal verletzt. Vielleicht kämpfen sie sich wieder zurück, vielleicht ist es aber auch wirklich nochmal ein Schlag in die Magengrube und im nächsten Jahr sind sie dann nur noch im Büro oder haben halt einen anderen Job. Sachen gibt es im Radsport. Das ist jetzt nicht der Sport wie jetzt zum Beispiel im Fußball, wo halt ein Sportler im Endeffekt dann da auch ausgesorgt hat, wenn er 2, 3 gute Saisons gespielt hat beim Spitzenclub. Wir sprechen hier von den 100 besten Radfahrern der Welt. Aber ich denke mal, auch die werden finanziell lange nicht so gut bezahlt, gerade wenn du dir jetzt nicht die Top 10 anschaust, sondern dann eher die 50 bis 100, die einfach mitfahren und da, wie du schon sagst, halt eben dabei sein ist alles im ersten Moment. Die werden sicherlich auch anderweitig noch sich Jobs an Land ziehen müssen, um eben über die Runden zu kommen.
Das stimmt auf jeden Fall, um da vielleicht mal so eine Zahl zu geben, einfach nur, wenn du bei der Tour de France die Sprintwertung gewinnst, was sauschwer ist, kriegst du 20.000 Euro. Wenn du das, natürlich ist das viel Geld, aber wenn du das mit anderen Sportarten vergleichst, mit anderen Gehältern vergleichst, ist es ja ein absoluter Witz. Also,
ja, also preisgeldtechnisch, ja, absolut.
Natürlich kriegen die von ihren Teams auch Gehalt dazu, aber es bewegt sich natürlich in keinster Weise auf dem Niveau anderer Sportarten. Das heißt, es ist umso wichtiger, dass man zum einen so Rundfahrten komplettieren kann und zum anderen, dass man überhaupt gesundheitlich in der Lage ist, seinen Beruf auszuüben.
Ich möchte nur kurz einwerfen, 11 Meter für die Schweiz.
Ricardo Rodriguez.
Sinn. Ja, das schauen wir uns kurz an. Der Ex-Wolfsburger tritt an gegen Hugo Lloris, den Hintermann von Tottenham Hotspur.
Wenn er der jetzt trifft, ist das Spiel vorbei. Ich glaube nicht, dass Frankreich ein 2-0 aufholt.
Das, vielleicht ist es aber auch der Weckruf. Aber mal schauen. Also, wird angepfiffen.
Oh, fuck.
Jetzt.
War das ein schlechter Elfmeter.
Du hast mich voll gespoilert. Bei mir ist jetzt erst gerade. Ach, Manno. Also, gerade eben verpasster Elfmeter von entsprechend Ricardo Rodriguez. Und ja, wir haben wieder den alten Spielstand 1-0 für die Schweiz immer noch. Hoffentlich jetzt keine Initialzündung für die Franzosen nach diesem ja doch fast gefährdeten 0-1 zum 0-2, da jetzt nochmal zurückzukommen. Mal schauen. Klare Sympathieverteilung, wie man gerade an meiner kurzen Bemerkung, glaube ich, auch erkennt. Aber wir sind ja hier keine Moderatoren im Öffentlich-Rechtlichen, sondern wir haben einen Podcast und wir freuen uns natürlich für den Underdog gerade bei solchen Spielen. Ja, wir waren aber stehen geblieben bei
Tour de France. Wir haben jetzt echt viel über die Tour de France geredet. Wir wollen die Leute jetzt, glaube ich, auch nicht zu arg langweilen. Das heißt, vielleicht, um es gerade einmal noch abzuschließen, heute war die dritte Etappe. Die war leider wieder von recht vielen Stürzen geprägt. Es hat auch zwei Favoriten erwischt. Primoz Roglic ist selber gestürzt, hat dann über eine Minute an Zeit verloren. Tadej Pogacar war auch in einen Sturz verwickelt, ist nicht selber gestürzt, aber ja, ihm war sozusagen der Weg versperrt, hat dadurch auch 26 Sekunden an Zeit verloren am Ende. Des Weiteren im Zielsprint, Peter Sagan, ich habe ihn vorhin angesprochen, ist an zweiter Position in den Zielsprint gegangen. Rechts neben ihm war Caleb Ewan, auch ein sehr, sehr guter Sprinter, der einer der Favoriten auf den Tagessieg war. Der ist gestürzt, hat Sagan mitgerissen. Die beiden dann auch abgeschlagen, hat nichts mehr mit dem Sieg zu tun. Das heißt, sehr viele Stürze in der frühen Phase dieser Tour. Vielleicht auch deshalb so ein bisschen, ja, ein unerwarteter Führender mit Mathieu van der Poel, der auch die Etappe 2 schon gewinnen konnte, jetzt in Etappe 3 wieder ein gutes Ergebnis eingefahren hat. Auf Position 7, er führt die Tour an vor Julien Alaphilippe mit 8 Sekunden Rückstand und Richard Carapaz vom Team Ineos Grenadiers, der hat 31 Sekunden Rückstand. Die beiden Top-Favoriten Pogacar und Roglic folgen auf den Plätzen 6 für Pogacar und 20 für Roglic. Ich würde sagen,
nur ganz kurz. Und wie, also wir sind jetzt in der dritten Etappe. Es ist quasi aber noch alles offen. Also wir haben jetzt hier einen Zwischenstand, aber der hat höchstens noch 2-3 Etappen Bestand und dann kann es schon wieder ein komplett verändertes Feld geben. Oder ist das jetzt schon so ein kleiner Wegweiser, wie theoretisch das Ganze jetzt über die kommenden Etappen auch aussehen könnte, dass wir hier so eine gewisse Festigung haben in den ersten, sagen wir mal, ersten 5-6 Positionen?
Ich denke nicht. Zum einen, weil die Zeitabstände noch sehr gering sind. Ich meine, man muss mal überlegen, die fahren in so einer Etappe im Durchschnitt 200 Kilometer. Eine Minute auf 200 Kilometern aufzuholen, sollte durchaus im Bereich des Möglichen sein. Und die schweren Etappen, wo sich dann die Topfahrer auch nochmal absetzen können vom Rest in den Bergen, die kommen auch erst noch. Das heißt, man sollte da jetzt nicht allzu viel Alarm schlagen. Dennoch ist es gerade für Roglic mit seinem Sturz jetzt auch, da weiß man auch nicht, wie er sich gesundheitlich fühlt. Trotzdem natürlich nicht der ideale Start in die Tour.
Und Frankreich schießt das 1-1 gegen die Schweiz, quasi von uns befürchtet.
Ja, könnte jetzt wirklich so ein bisschen die Momentumwende gewesen sein, ne? Der verschossene Elfmeter.
Ja, gut, wir werden sehen. 1-1 ist auch noch nichts, aber ich habe auch die Befürchtung, dass die Franzosen jetzt dann doch durch ihre Qualität dann im Kader dann doch noch zu einem relativ ungefährdeten Sieg fahren werden. Aber gut, wir machen einfach erstmal weiter. Lass uns jetzt davon nicht in irgendeiner Form unterm kriegen. Oh, meine Laune ist am Boden, Jona. Erst die Tour de France und jetzt noch Frankreich. Nein, Spaß. Also ich muss sagen, das war ein sehr, sehr interessanter 2-1 Frankreich. Ja, jetzt wird es aber lächerlich. Jetzt mache ich aus. So, jetzt wird ausgemacht. Uno momento. Ja, yeah. Fernseh ist aus. Solange ich das 3-1 nicht sehe, ist das auch nie passiert. Das 2-1 nicht sehe, ist das auch nie passiert. Und wir folgen unserem altbekannten Wege. Nach der Tour de France nochmal vielen Dank auch für diesen Exkurs. Du hast es hier also aus meiner Perspektive auch sehr, sehr gut gemacht. Du kanntest natürlich schon die ein oder andere Regel, Hintergrund der Tour de France, aber gerade mit den Favoriten, das ändert sich ja Jahr für Jahr, so wie ich das jetzt auch mitbekommen habe. Und das hast du alles, finde ich, sehr, sehr gut dargelegt. Also von mir kriegst du auf jeden Fall schon mal ein Like für diesen Part.
Danke.
Unabhängig, wie das jetzt alles rausgehen vermag. Wir kommen jetzt wieder zu einer Thematik, die wir, würde ich schon sagen, eigentlich jeden Podcast ansprechen, mindestens einmal. Das ist die Thematik Tennis. Wir haben ja vorhin schon kurz über unser Regionalliga-Tennis gesprochen. Jetzt befinden wir uns aber dann doch nochmal auf einem Stück weit anderen Level, höheren Level, und zwar Wimbledon. Wimbledon hat heute gestartet. Und ist jetzt seit 2019 jetzt, oder beziehungsweise 2020 ist es ja ins Wasser gefallen durch die Corona-Pandemie, ist es jetzt wieder das große Rasenturnier in der diesjährigen Tennissaison. Wir haben ja jetzt schon ein paar Rasenturniere mitbekommen, ein paar Turniersieger, um sie kurz zu nennen. Wir hatten jetzt in Eastbourne Alex de Minaur, der Australier, der das Turnier gewinnen konnte als Vorbereitung vor Wimbledon. Und wir hatten in Mallorca, glaube ich, ich möchte jetzt hier keine Falschinformationen streuen, aber ich glaube, in Mallorca hatten wir mit Medvedev einen altbekannten Turniersieger, auch als Vorbereitungsturnier vor Wimbledon, und über Halle, Stuttgart etc. haben wir bereits gesprochen gehabt. Das Turnier in Wimbledon ist für mich so in der Vorberichterstattung schon so ein bisschen abgeflacht, nachdem ich gehört habe, dass eben ein gewisser Rafael Nadal und Dominic Thiem ihre Teilnahme zurückgezogen haben. Nadal und Thiem beide momentan psychisch und physisch, glaube ich, nicht auf dem Niveau. Nadal nach seiner French Open-Niederlage vielleicht noch ein bisschen angeknackst und natürlich aber auch durch seine Probleme. Wir hatten es ja dann im French Open-Podcast schon besprochen gehabt, dass er ja auch verletzt war dann, doch ein bisschen stärker auch als erwartet. Und Thiem hat sich bei dem Vorbereitungsturnier in Mallorca da sein rechtes Handgelenk in irgendeiner Form angebrochen oder ein Band gerissen.
Ermüdungserscheinung einfach.
Genau, und er muss jetzt irgendwie 4-5 Wochen mit Schiene rumrennen, hat er gemeint. Und er fühlt sich eigentlich ganz wieder relativ okay. Er war ja auch mental sehr stark angeschlagen und er schaut jetzt schaut nach vorne und wird aber jetzt eben Wimbledon nicht antreten und beide werden auch in Olympia nicht antreten. Das war für mich so der Paukenschlag. Ich frage mich da immer so ein bisschen bei Nadal. Klar, er hat schon die olympische Medaille, die goldene Medaille in Peking gewonnen 2008. Für ihn gibt es da nicht was Neues zu gewinnen, obwohl natürlich auch für ihn Olympia ein wahnsinnig tolles Event sein würde. Für Thiem ist es so dieses große Fragezeichen, warum er es jetzt nicht genau macht. Man weiß ja nie, die nächste Olympischen Spiele sind erst in 4 Jahren, inwieweit er dort noch eben dann dabei sein wird. Er muss ja da auch eine gewisse Platzierung vorweisen. Er muss fit bleiben, er muss gesund bleiben. Das sind alles so Fragen, die ich mich da bei der Entscheidung gestellt habe. Die kannst du auch gleich nochmal, da kannst du auch gerne gleich nochmal drauf eingehen. Und bei den Frauen hatten wir auch ein, zwei Paukenschläge. Und zwar hat Naomi Osaka auch nach ihrem Rückzug aus den French Open Wimbledon abgesagt, möchte aber in Olympia wieder starten. Und Simona Halep aus Rumänien hat auch für das Turnier in Wimbledon abgesagt. Für mich jetzt aber zwar eine Favoritin auf dem Papier, aber wenn man sich den Belag anschaut und ihre Ergebnisse, dann ist sie, finde ich, jetzt keine der Top-Favoritinnen jetzt auf den Titel gewesen in Wimbledon.
Ja, das sehe ich so wie du. Vielleicht nochmal zu dem Olympia. Ich finde Olympia dieses Jahr vielleicht auch nicht so den ganz großen Stellenwert, einfach durch die Corona-Situation, dass man da mit der Bubble-Situation, die nicht so ganz klar ist, mit den Zuschauern, die das was nicht so ganz klar ist, sind jetzt vielleicht nicht die idealen Voraussetzungen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass gerade bei einem Nadal, der ja auch oft gesagt hat, was Olympia für einen Stellenwert für ihn hat, dass die Verletzung dann doch ernst zu nehmen sein muss, wenn er Olympia absagt. Generell muss man aber leider auch sagen, dass Olympia für Tennisspieler nicht so den großen Stellenwert hat. Ich würde behaupten, dass eigentlich alle 4 Grand-Slam-Turniere da einen größeren Stellenwert haben als Olympia.
Ja, aber ich denke trotzdem, dass für einen gewissen Herrn Djokovic Olympia sehr wohl eine sehr, sehr hohe Priorität haben wird. Ich erinnere mich gerne zurück, was heißt gerne, einen weinenden Djokovic, der aber trotzdem sehr sportsmanlike, da habe ich ihn oder respektiere ich ihn auch sehr dafür, dass er gerade in den Momenten seiner größten Niederlagen doch immer noch irgendwie ein Lächeln aufs Gesicht zaubern kann und dem Gegner fair die Hand gibt und nie einer ist, der dann aus Wut oder so dann den Blick auch irgendwie verweigert oder in irgendeiner Form wegguckt. Gibt es ja auch häufiger, gerade bei den jüngeren Spielern habe ich immer das Gefühl, der Handshake am Ende, wenn es mal eine knappe Niederlage gab oder einfach eine undankbare Niederlage, dann fällt der meistens ziemlich für mich fragwürdig aus. Da kann man ihn auch gleich weglassen, wenn man ihn nicht ernst meint. Dieses komische kurz Hand hinhalten und weggucken, dieses No-Look abgeschäke, das kann ich gar nicht haben. Aber bei Djokovic habe ich echt immer das Gefühl, er ist dann auch quasi zumindest für den Moment, auch wenn er danach wahrscheinlich sich trotzdem zu Tode ärgert, ist er für den Moment zumindest in sich geruht und kann auch, wie gesagt, dann dem Sieger das auch, glaube ich, von Herzen gönnen. Ich erinnere mich da, wie gesagt, zurück an Del Potro, der, ich glaube, 2012 war das, gegen Djokovic gewinnt. Djokovic, nee, das war nicht 2012, das war 2016, wo Djokovic sein Wunderjahr hatte, wo er 3 Titel in Folge geholt hat und fast schon diesen Golden Slam, wenn er in Olympia gewonnen hätte und dann noch natürlich die darauf folgenden US Open, hat er beides nicht geholt, aber trotzdem war es ein wahnsinniges Jahr und er hat dann eben als absoluter Top-Favorit verloren gegen Del Potro, der auch super gespielt hat, aber Djokovic kam nicht an sein ganzes Level ran und trotzdem, wie gesagt, hat er dann eben die Hand gegeben und ist dann unter Tränen aber rausgegangen und ich glaube, für Djokovic ist das so ein bisschen auch was ihn auch so ein bisschen definiert, diese serbische Art, er identifiziert sich ja auch sehr stark mit seinem Heimatland, er kümmert sich da auch sehr viel um Projekte etc. im Rahmen eben von Förderung von Kindern in Serbien und ich glaube, er wird alles dran setzen, dass Serbien hier die Goldmedaille holt und ich glaube, er wird sogar auch als Fackelträger beziehungsweise Flaggenträger so rumlaufen, ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, das ist auch noch eine ganz, ganz große Ehre und ich glaube, da muss man nochmal differenzieren, um welchen Sport es sich handelt, ich denke, für Nadal ist es nicht so wichtig wie die French Open. Für einen Federer und für einen Djokovic glaube ich schon, dass da einiges dran hängt. Wobei natürlich Federer jetzt erstmal in Wimbledon am Start gehen wird, weil beide fehlt ja noch diese Vergoldung quasi ihrer Karriere mit der goldenen Einzelmedaille.
Ja, Djokovic auf jeden Fall einer der Favoriten für Olympia. Ich habe kurz die Stimme erhoben, weil das hier fast der Ausgleich für die Schweiz war, aber leider knapp vorbei. Djokovic definitiv einer der Favoriten auf Olympia, aber auch für mich der absolute Top-Favorit auf den Wimbledon-Titel dieses Jahr. Er ist oben im Draw, das Draw oben durch die Absagen von Nadal und Team, ja, generell eher schwach einzuschätzen in meinen Augen. Gerade auch, weil Tsitsipas jetzt ja heute sehr überraschend rausgeflogen ist gegen den US-Amerikaner Francis Tiafoe. Jetzt ist da oben gefühlt gar keine Konkurrenz mehr. Siehst du irgendjemanden in beiden Hälften des Draws vielleicht, der Djokovic gefährlich werden könnte?
Nee, also leider sehe ich kaum einen Spieler, der momentan an Djokovic heranreichen kann. Er hatte seine Startschwierigkeiten, er hat gegen diesen jungen Briten Trapper gespielt, den haben wir auch in der letzten Episode kurz angesprochen, der hat ja auch seinen Wow-Moment jetzt im Vorbereitungsturnier, ich glaube in Birmingham war das, Queen's Club. Naja, auf jeden Fall hat er in seinem Vorbereitungsturnier...
Queen's war es, glaube ich, ja.
Queen's, genau, Queen's Club. Ja, hat er ja seinen Wow-Moment gehabt, wo er einen Mitfavoriten aus dem Turnier geschossen hat, also wo er wirklich auch wahnsinnig gutes Tennis gespielt hat. Und Djokovic hatte heute seine Startprobleme, aber dann hat er halt das Spiel dominiert. Und ich glaube, ein Djokovic, der, wie gesagt, im zweiten, dritten, vierten Satz so konstant, so gutes Rasentennis spielen kann, unabhängig jetzt von dem auch ein bisschen eingeschüchterten Gegner und dem unerfahrenen Gegner, der ja noch sehr, sehr jung ist, ist für mich eine absolute Waffe, ein absoluter Top-Favorit. Und ich habe auch, wenn Tsitsipas nicht rausgeflogen wäre heute sehr deutlich gegen Tiafoe, hätte ich ihn trotzdem als absoluten Favoriten abgestempelt. Er spielt halt momentan wahnsinnig gutes Tennis und eben bei Wimbledon fehlt ein Federer, der eben in seiner besten Form ist, um eben auch einen Djokovic in seiner besten Form in die Schranken zu weisen. Ich finde Federer Wahnsinnsspieler, immer noch viel Potenzial, gerade auf Rasen, aber ich habe eben die Befürchtung, dass er erstens nicht so weit kommt und zweitens, wenn er so weit kommen sollte, wenn Glück und sein noch verbleibendes Talent und Können perfekt zueinander passen und im richtigen Moment aufblühen, dass er trotzdem keine Chance haben wird gegen Djokovic, weil er ist momentan einfach in einer unfassbaren Form.
Ja, und bei Federer, du sprichst es an, finde ich, fehlt mir die Form im Moment so ein bisschen. Das war in Halle nicht überzeugend, das war bei den French Open auch irgendwie, ja, nicht so richtig überzeugend, da dass er nach seinem Sieg gegen Köpfer einfach die nächste Runde abschenkt. Federer irgendwie, natürlich kann er gutes Tennis spielen, aber so richtig zutrauen, dass er den ganz großen Wurf nochmal schafft, zumindest dieses Jahr, muss ich sagen, sehe ich leider auch nicht, insbesondere weil er ja im angesprochenen unteren Teil des Draws ist, was wesentlich stärker ist als der obere Teil. Unten sind für mich auch die Mitfavoriten, für mich da ganz klar zu nennen, natürlich Djokovic über allen, aber danach kommt für mich Matteo Berrettini, der junge Italiener, und auch ein Daniel Medvedev. Berrettini finde ich ist auf Rasen ein super interessanter Spieler mit einem tollen Aufschlag, einer tollen Vorhand, einer super Waffe da. Und auch die Rückhand, die ihm auf anderen Belegen ja oftmals so ein bisschen als Schwäche ausgelegt wird, weil sie sehr passiv ist, ist auf Rasen durchaus gefährlich, dadurch, dass er einfach einen sehr, sehr guten Slice spielt, der auf Rasen durch den niedrigeren Bounce, durch die niedrigere Absprunghöhe des Balles einfach nochmal an Gefährlichkeit zunimmt.
Ja, auf jeden Fall. Berrettini für mich auch der momentane Shootingstar, was jetzt diese bisherige Rasentennissaison angeht. Er hat, glaube ich, oder für mich auch den überzeugendsten Turniersieg hinter sich und in meinen Augen auch absolut, wie du schon sagst, sein Spiel auch absolut auf Rasen angelehnt und angepasst. Und ja, ich sehe ihn auch auf jeden Fall im Halbfinale dann stehen. Und wie gesagt, Federer, ob das Duell da wirklich zustande kommt, das wage ich zu bezweifeln, weil ich eben Federer nicht in dieser Form sehe, dann sich auch wirklich über diese fast dann schon 2 Wochen hinweg dann durchzusetzen gegen eben vielleicht eben weitaus untalentiertere, aber dennoch weitaus jüngere Spieler. Ja, wir haben noch Zverev und Medvedev im Draw. Das sind auch noch 2 Kandidaten, wo man nie ganz genau weiß, was auf uns zukommt. Riesengroß, aufschlagstark, aber gerade Zverev in den manchen Spielen und Momenten immer noch zu nervenschwach, gerade bei auf Grand-Slam-Niveau, hat er noch keinen Sieg gegen einen Top-10-Spieler, was ja schon sehr aussagekräftig ist in meinen Augen, wenn man bedenkt, dass es jetzt dann doch schon die 5., 6. Saison ist, wo Zverev fast alle Grand-Slam-Turniere mitspielt. Möchtest du da noch was ergänzen, bevor ich jetzt weiter fortführe?
Ja, ich finde bei Zverev auch einfach, er hat jetzt wieder dieses Zitat gebracht in der Pressekonferenz, er hätte in seinem Leben noch nicht genug auf Rasen gespielt und er muss sich immer noch an Rasen gewöhnen. Auch das sind für mich keine Äußerungen, die jetzt irgendwie groß Richtung Titel zeigen, sondern sehr verhalten und eher Erwartungen dämpfen. Inwieweit man die Aussagen ernst nehmen kann, finde ich es auch schwierig, weil wie du sagst, er ist jetzt auch schon lange dabei. Ich glaube, 5, 6, 7 Jahre ist er dabei. Die ein oder andere Rasensaison sollte er inzwischen auch mitgemacht haben. Also ob die Ausrede immer noch zählt. Irgendwann ist die Karriere halt auch mal rum. Und bis dahin muss man halt irgendwann auch mal einen Djokovic oder einen Federer auf Rasen schlagen. Und da kann man sich immer nicht immer nur rausreden, dass die halt schon länger spielen.
Ja, und wir haben, und das ist, glaube ich, ganz schön zu sehen, auch 2 bekannte Namen, die wir aber lange nicht mehr in den Tableaus der Tour sehen durften. Es geht um Nick Kyrgios und Andy Murray. Andy Murray, glaube ich, sogar noch länger quasi nicht mehr so präsent. Also klar, er war immer mal wieder mit Comeback-Versuchen ausgestattet, beziehungsweise mit Wildcards bei Comeback-Versuchen ausgestattet. Kyrgios hat seit den Australian Open kein einziges Turnier mehr gespielt. Das ist auch ein Statement. Der Mann, der macht sich bei Ninja Warrior in Australien, der australische Auslage macht er sich breit und ist da irgendwie Moderator, aber auf dem Tennisplatz sieht man ihn eher weniger, immer noch mit der ein oder anderen Stichelei, aber gegen den ein oder anderen Mitspieler, wie zum Beispiel Novak Djokovic, wo er nach dem Roland Garros Sieg ein altes Bild von beiden postet auf den Plätzen, ich glaube in Spanien, wo sie zusammen mal gespielt haben mit dieser provokativen Bildunterschrift, ja, wie das glaubt ihr, warum er denn bitte die Roland Garros dieses Jahr gewonnen hat, also er ist mit Witz dabei, er verfolgt bestimmt auch immer noch das Geschehen und ist interessierter, als er angibt zu sein, weil er immer so lässig und es ist ihm ja alles egal. Ich glaube, im Innern ist er schon noch dabei und es brennt auch in ihm das Feuer, mal wieder auf der großen Bühne zu zeigen, was er kann. Er ist auch im unteren Draw, also er kommt auch nicht gegen Djokovic so früh, sondern höchstens im Finale. Das wird wahrscheinlich nicht so sein, wäre aber für mich ein Traumfinale, um ehrlich zu sein, wenn ich das jetzt schon so laut ausspreche, dass es tatsächlich im Finale sein könnte, dass Kyrgios gegen Djokovic antritt. Aber da gibt es noch einige Spieler, die er schlagen müsste, um so weit zu kommen. Aber finde ich trotzdem eine schöne Geschichte, dass wir hier wieder Kyrgios und Murray dabei haben. Und Murray, soweit ich das jetzt auch habe, hat gewonnen, sein Erstrundenmatch gegen noch nicht gewonnen.
Oh, ist im vierten Satz gerade. Es ist 6-4, 6-3, hat den dritten Satz dann nach 5-1 Führung 5-7 verloren und führt jetzt gerade im vierten Satz 4-2.
Ja, da war ich wohl sehr naiv, dass ich geglaubt habe, dass Murray nach 2-0 Satzführung und 5-1 vorne im dritten Satz das Ding schaukelt und ich nicht mehr aufs Handy gucke. Ich merke mir, bei Andy Murray muss man, glaube ich, bis zur letzten Sekunde dabei bleiben, weil da noch alles passieren kann.
Ja, aber nichtsdestotrotz muss man ja auch sagen, er spielt gegen Basilashvili, der ist immerhin die 24 der Setzliste, also jetzt auch kein ganz schlechter. Gerade für so ein Comeback-Spiel bei einem Grand-Slam-Turnier, egal ob das jetzt in 3 oder in 4 am Ende für Murray ausgeht, definitiv ein guter Einstand, um wieder
auf die große
Bühne zurückzukehren.
Ja, ja, und Basilashvili auch sehr unangenehm zu spielen auf Rasen, weil es immer so ein Hoch und Runter ist. Er hat extrem wuchtige Grundschläge, wenn er die sauber
flache
trifft.
Auch.
Genau, wenn er die sauber trifft, dann siehst du da kein Land mehr, aber die müssen halt erstmal kommen und er hat ja seine Schwächephasen, auch begünstigt durch externe Einflüsse, da gab es ja die ein oder andere Schlammschlacht bei ihm in seiner Ehe und rund um häusliche Gewalt etc. Ich denke, das hat ihn auch sehr stark getroffen, aber er hat sich auch dieses Jahr wieder zurückgemeldet, hat den ein oder anderen Turniersieg auch im Laufe des Jahres mitgenommen und wäre natürlich ein beachtlicher Erfolg von Andy Murray direkt in seinem Wohnzimmer quasi vor seinem eigenen Publikum da so einen Hochkaräter, nennen wir ihn jetzt einfach mal, rauszuhauen aus dem Turnier. Das wäre auf jeden Fall eine Überraschung. Eine andere Überraschung gab es auch noch heute. Das will ich vorne wegnehmen, weil es mich wirklich sehr gefreut hat zu sehen und ich auch tatsächlich auf ihn getippt habe. Dominik Köpfer gewinnt gegen Riley Opelka, ein Spieler, der hat bei den Junioren, ich glaube 2016, Wimbledon gewonnen. Also ein Aufschlagriese aus Amerika, Isner 2.0 wird auch häufiger von ihm gesagt, in meinen Augen. Aber wenn er es wirklich noch so einen gewissen Entwicklungsschritt macht, auch der komplettere Spieler, obwohl Isner ja schon wahnsinnig viel gewonnen hat auf der Tour und auch schon hinter den Top 10 stand. Opelka ist für mich noch so einer, der hat eben auch dieses Grundlinienspiel nochmal auf ein neues Level gehoben für die Größe. Er ist ja sogar, glaube ich, größer als Isner. Er ist größer als Isner, hat noch wuchtigere Aufschläge, wobei das nehme ich wieder zurück. Er hat aber auch sehr wuchtige Aufschläge und da bin ich wirklich gespannt, was man trotzdem noch von ihm sieht. Aber Köpfer hat ihn geschlagen, Wahnsinnserfolg. An der Stelle Glückwünsche an Dominik Köpfer.
Auch glatt in 3 Sätzen, also 6-4, 7-6, 6-2 ist auch keine Scoreline, die man gegen Opelka erwartet, oder?
Da überhaupt nicht.
Eher an Tiebreaks und enge Matches.
Ja, ja.
Ja, wenn wir gerade über Köpfer schon gesprochen haben, dann lass uns doch vielleicht nochmal ganz kurz auf die Deutschen generell gucken. Wir haben Jan-Lennard Struff, der in der ersten Runde gegen seinen Lieblingsgegner Daniel Medvedev wieder antritt. Hat ihn jetzt zweimal geschlagen. Mal schauen, was da jetzt in Wimbledon passiert. Des Weiteren haben wir Daniel Masur, Philipp Kohlschreiber, der direkt ein hartes Los in der ersten Runde hat gegen Denis Shapovalov. Yannick Hanfmann ist heute leider schon ausgeschieden gegen Jiří Veselý, den wir ja auch aus der Tennis-Bundesliga kennen. Und Oscar Otte ist gerade im fünften Satz gegen den Franzosen Arthur Rinderknecht, nicht ein sehr französischer Name. Da steht es gerade 9-9 im fünften Satz und es wurde, glaube ich, aufgrund von Dunkelheit unterbrochen und auf morgen verschoben.
Ja, auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Schade für Hanfmann, Veselý, Linkshänder, ich sag's dir, die dominieren das ganze Geschehen. Und ich glaube, wenn du nichts noch zu ergänzen hast, können wir die Herren abschließen fürs Erste und wenden uns den Damen zu. Und zwar gibt es da nämlich auch eine Linkshänderin, die wir auch sehr gut kennen, Angelique Kerber. Die hat im Vorfeld aufhorchen lassen mit ihrem Sieg in Bad Homburg, dem Turnier im Hessen, nicht in ihrer Heimat, das wollte ich schon sagen, aber eben zu Hause quasi in Deutschland, in ihrem Heimatland, ja. Und hat damit aufhorchen lassen und ist jetzt auch schon im Geschehen drin. Ich glaube, sie spielt heute noch nicht oder ich glaube, sie ist erst morgen dran, ja, soweit ich das auch gesehen habe. Andersrum gibt es natürlich noch andere Kandidaten bei den Damen, die trotz der Absagen von Osaka und Halep natürlich noch im Draw stehen. Wir haben hier Ashleigh Barty, die momentan noch Weltranglisten-Erste. Wir haben die Williams-Schwestern, wobei natürlich hier Serena Williams hervorzuheben ist, obwohl Venus Williams für mich eine ernsthafte Kandidatin ist, zusammen mit Nick Kyrgios im Mixed das Ding zu holen. Und Sabalenka, wobei ich glaube, Sabalenka ist heute schon rausgeflogen, soweit ich das Draw richtig, nee, nicht rausgeflogen. Mann, oh Mann, ich habe mich wirklich schlecht vorbereitet. Das kann natürlich sehr gut sein. Ich habe das nur so.
Lass mich einmal kurz
nach. Nee, Sabalenka hat gewonnen.
Ja, 6-1.
Sehr deutlich. 4. Ja. Naja, auf jeden Fall haben wir da noch einige Hochkaräterinnen. Kvitova hat verloren, die ich auch immer sehr gerne sehe. Bestätigt oder beziehungsweise Ausnahmen bestätigen die Regel. Kvitova war Linkshänderin, aber ich glaube trotzdem dran, dass die Linkshänder das Turnier dominieren werden. Und auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Feld, wo ich jetzt per se nicht ganz genau sagen kann, wer für mich da die absolute Favoritin ist. Es gibt viele Spielerinnen, die sich im Vorfeld immer mehr in den Fokus gespielt haben. Auch eher so Weltranglistenposition 20 bis 40 haben sich gerade in den Vorbereitungsturnieren für mich sehr, sehr stark entwickelt. Es gab das ein oder andere Turnier, wo wir eine Halbfinalkonstellation hatten, wo nicht mal eine Top-20-Spielerin drin war, obwohl die entsprechend schon im Turnierbaum frühzeitig halt rausgeflogen sind. Für mich sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend. Vielleicht hast du da noch den einen oder anderen Tipp oder Expertenmeinung, wer da vielleicht das Rennen machen könnte.
Ich finde, bei den Damen ist es sehr, sehr offen, weil du hast logischerweise, die Damen schlagen nicht so hart auf. Du hast wenig dieser Rasenspezialistinnen. Und wie wir jetzt auch schon bei den French Open gesehen haben, es kann eigentlich jeder jeden schlagen. Und es ist ganz schwer, da so die klaren Voraussagen abzugeben. Das heißt, was du gesagt hast mit Barty, Williams, Sabalenka, natürlich sind das so von vornherein die Namen auf dem Papier, die man zu den Favoriten zählt, vielleicht die Top-3-Favoriten. Aber was dann da am Ende passiert, ist, denke ich, sehr, sehr offen, was es ja aber auch sehr interessant und sehr spannend macht. Man muss einfach mal schauen, wie sich das Turnier entwickelt und vielleicht hat ja auch Angelique Kerber auf einmal wieder eine Chance. Sie hat Wimbledon ja auch schon mal gewonnen, jetzt ein gutes Vorbereitungsturnier gespielt. Vielleicht geht da ja sogar was aus deutscher Sicht.
Das wäre natürlich der absolute Hammer. Das hätte, glaube ich, niemand auf dem Schirm. Schon bei ihrem letzten Wimbledon-Erfolg hatte, glaube ich, oder hatten nur die wenigsten sie wirklich als Mitfavoritin gezählt. Gerade im Finale gegen Williams ja dann auch extremst glatt gewonnen. Aber ich halte, wie gesagt, sehr viel von Kerber auf Rasen. Das sei dazu gesagt, weil sie eben mit ihrem Spiel, auch sie geht ja sehr stark in die Knie. Sie hat eben diesen Lefty-Aufschlag. Da kann man viel erreichen und sie ist auch sehr hartnäckig und hat auch so diesen gewissen Touch. Ich habe sie in Bad Homburg sehen und da muss ich schon sagen, großen Respekt, sie hat das sehr, sehr schlau runtergespielt, auch gegen sehr, sehr gute Gegnerinnen, zumindest formstarke Gegnerinnen, vielleicht nicht auf dem Papier unbedingt die Hochkaräte, aber so was ich gesehen habe, hat sie sich da sehr, sehr gut verkauft, beziehungsweise sehr, sehr gut auch durchgesetzt. Da sind wir, glaube ich, beide mal gespannt und werden dann immer im Verlauf der nächsten Folgen dann da entsprechend die Ergebnisse und die ganzen Ereignisse aufbereiten.
Dann lass uns doch jetzt mal von der einen Sportart auf dem Rasen zur anderen Sportart auf dem Rasen kommen. Und zwar von Tennis zu, von Tennis zu Fußball switchen. Die Achtelfinals der Europameisterschaft sind in vollem Gange. Wir sind jetzt schon gut dabei, deshalb lass es uns vielleicht mal ein bisschen kürzer halten. Wir haben zum einen Dänemark, die für mich überraschend, zumindest in der Deutlichkeit, Wales mit 4-0 schlagen. Gestern Abend setzt sich Belgien mit 1-0 gegen Portugal durch. Fand ich, war ein sehr ereignisloses Spiel, langweilig eigentlich. Am Ende schießt Thorgan Hazard da für mich auch einen haltbaren Fernschuss rein zum 1-0. Sonst nicht viel passiert, Portugal ausgeschieden. Rückblickend jetzt hat die portugiesische Mannschaft mich auch enttäuscht, hätte ich mehr von erwartet. Belgien weiter, muss man mal schauen, was da der Weg in den nächsten Runden ist. Was denke ich, worüber wir noch reden müssen im Hinblick auf die anderen beiden Spiele, zum einen Italien gegen Österreich, was am Ende die Italiener mit 2-1 gewonnen haben, und Niederlande gegen Tschechien, wo überraschenderweise die große Überraschung Tschechien sich mit 2-0 durchgesetzt hat, ist der Videobeweis. Zum einen fangen wir vielleicht mal mit Italien gegen Österreich an, das Tor von Arnautovic, was am Ende ja als Abseits gegeben wurde, was dann aber auch sehr, sehr viel Kritik gerade aus der österreichischen Mannschaft auf sich gezogen hat. Nicht unbedingt an der Entscheidung, aber an der Existenz dieses Videoschiedsrichters, wo einfach gesagt wurde, dass es den Fußball ein bisschen verfälscht, ist, denke ich, die alte Diskussion. Entweder man will die korrekte Entscheidung oder man will diesen Spielfluss und die Emotion am Leben erhalten. Am Ende ist es natürlich, wenn du das Spiel verlierst, auch immer ein bisschen einfach zu sagen, okay, hey, scheiß Videoschiedsrichter. Deshalb, das andere Spiel fand ich viel interessanter. Da gab es ja diese Situation, Matthijs de Ligt, der niederländische Innenverteidiger, rutscht aus, wird vielleicht auch so ein bisschen geschubst noch, fällt dann hin und schnappt sich den Ball mit der Hand, sieht dafür die rote Karte, und das war ja so ein bisschen der Zeitpunkt, der dieses Spiel komplett auf den Kopf gestellt hat und das Momentum sehr stark zugunsten der Tschechen hat ausschwingen lassen. Wie hast du die Situation, wie hast du das Spiel gesehen? War es für dich eine rote Karte und hätte man da auch anders entscheiden können, gerade im Hinblick darauf, dass es eben ein Europameisterschafts-Achtelfinale ist, hätte man da nicht ein bisschen sensibler agieren können als Schiedsrichter?
Also als ich die Situation gesehen habe, habe ich direkt gerufen, rot. Also da bin ich ganz ehrlich, für mich war das, zumindest der erste Eindruck war für mich eine rote Karte. Ich habe mich aber auch absolut mit der gelben Karte anfreunden können, jetzt als ich dann die Wiederholung gesehen habe. Für mich war es einfach problematisch, oder beziehungsweise für mich ist immer problematisch bei so Entscheidungen, wie kann der Schiedsrichter beurteilen, wie die Situation weitergelaufen wäre. Und er hat ja jetzt festgelegt, dass Matthijs de Ligt quasi der letzte Mann war und kein anderer Spieler mehr von den Holländern Holländern Einfluss haben hätte können auf entsprechend diesen Abschluss beziehungsweise eben diese 1-gegen-1-Situation dann von Torhüter gegen Stürmer. Und das ist für mich immer diese fragwürdigen Entscheidungen. Es gibt sie natürlich in sehr deutlicher Form. Wir haben sie jetzt gestern kennengelernt mit einer sehr, wie gesagt, fragwürdigen Form, weil man eben nicht genau weiß oder ich auch persönlich nicht genau gesehen habe, da war ein Abwehrspieler, der war etwas weiter weg, aber hätte er nicht theoretisch dann doch noch den Stürmer in irgendeiner Form abdrängen können mit einem Turbosprint und einer Grätsche? Ich weiß es nicht. Ich glaube, der Schiedsrichter wusste es auch nicht. Das ist hier diese große Frage. Was aber natürlich hängen bleibt, ist, dass der Delikt diese ganze Situation selber heraufbeschworen hat. Er hat den Ball schlecht angenommen, schlecht verarbeitet, ist dann sehr schnell in meinen Augen auch von sich aus ins Stolpern gekommen, wurde dann leicht geschubst.
Ja, er aber rutscht auch aus.
Genau, er rutscht eben aus. Ja, das ist das Problem.
Die Annahme und so bin ich bei dir, kann man besser machen, aber dass er am Ende auf dem Rasen ausrutscht, kann er jetzt ja auch nicht komplett was
naja, dafür. Gut, also die Annahme führt dazu, dass er überhaupt in so eine unkoordinierte Bewegung kommt und die unkoordinierte Bewegung kommt auch dadurch, dass er halt irgendwie sich überrumpelt fühlt. Anders kann man das ja nicht beschreiben. Wenn der filigran auf den Beinen wäre, dann wäre das nicht passiert. Ein Frenkie de Jong schwebt über den Platz, auch wenn er jetzt nicht sein bestes Spiel gestern hatte. Dem wäre sowas, glaube ich, nicht passiert. Der hätte es irgendwie ausgekugelt, aber der Ligt ist halt auch ein breiter Typ, der hat halt vielleicht auch so seine koordinativen Schwächen in dem einen oder anderen Moment. Und gestern fand ich, hat man die stark gesehen. Er ist irgendwie mit dem einen Knie kurz gegen das andere gekommen, rutscht dann auch natürlich aus, weil die Schuhe wahrscheinlich an Halt verlieren. Es hat ja auch leicht geregnet. Und der tschechische Stürmer kommt angelaufen. Und klar, es gibt die kleine Berührung. Für mich ist es kein wirkliches Schubsen. Wenn der Ligt einen normalen Stand gehabt hätte, wäre da nichts passiert. Er hat aber diesen unsicheren Stand. Und dann für mich eben, wie gesagt, dieses Hauptproblem. Es ist kein Foul und er nimmt den Ball halt quasi, wie du schon sagst, in dieser Schwungbewegung absichtlich. Und das hat für mich nichts mehr mit der Fallbewegung zu tun. Das hat man auch in den Bildern gesehen. Absichtlich in die Hand und schiebt ihn er berührt ihn nicht nur und stoppt ihn in irgendeiner Form, sondern schiebt ihn wieder quasi in Richtung des Tschechen, also versucht ihn quasi den Ball noch an dem Tschechen quasi vorbei zu kullern, damit der dann quasi erstmal ins Leere läuft. Und das ist für mich dieses Hauptproblem, dass er damit eben die Ballrichtung nicht nur quasi, dass er nicht nur den Ball stoppt, sondern die Richtung des Balles eben auch noch stark verändert und versucht eben quasi den Ball einen gänzlich anderen Impuls zu geben, sodass er wieder vom Tschechen weg quasi rollt oder am Tschechen vorbei. Und das ist für mich die Situation gewesen, dann auch in der Wiederholung, wo ich dann für mich selbst gesehen habe, okay, das ist für mich eine rote Karte, die kann man absolut geben. Und nachdem der Schiedsi sie dann auch noch gezogen hat, habe ich mich dann natürlich noch mehr bestätigt gefühlt, weil ich finde, da sind halt schon Fachmänner am Werk. Und wenn die nach diesen klaren Einsichten die rote Karte geben, dann sind die Regeln eben so. Und da müsste man, wie du schon sagst, dann wirklich wieder ganz vorne anfangen und anfangen, jegliche Regeln nochmal neu zu definieren und Einzelfälle hervorzubringen und Einzelfälle aufs Papier zu bringen. Und ich glaube, das ist einfach auch der Arbeit Mühe nicht wert.
Ja, da bin ich nicht ganz bei dir. Zum einen die Äußerung mit den Fachmännern, da sehe ich grundlegend anders. Ich meine, wir sehen so viele Fehlentscheidungen, da würde ich Schiedsrichtern jetzt nicht unbedingt die grundlegende, ultimative Fachkompetenz in jeglicher Entscheidung unterstellen. Und das andere ist, was ich schwierig finde an dieser Situation, ist es definitiv ein absichtliches Handspiel. Was du gut geschildert hast, ist ja am Ende die Entscheidung zwischen Gelb und Rot. Und das ist ja, inwieweit der tschechische Stürmer zum einen frei aufs Tor gelaufen wäre und zum anderen, ob nicht noch einer hätte eingreifen können. Und ich muss sagen, auch wenn De Ligt den Ball nicht mit der Hand spielt, sehe ich den Tschechen eigentlich nicht so frei durch, wie es dann am Ende dargestellt wurde. Der strauchelt auch und bis der am Ball ist, ist auch ein anderer Niederländer wieder da. Also ich fand es, war es keine klare rote Karte. Für mich wäre Gelb vielleicht ja besser gewesen. Insbesondere halt auch, weil das Spiel ja komplett zerstört hat. Oder was heißt zerstört? Aber diese Entscheidung hat das Spiel komplett verändert und ich weiß nicht, ob die Situation klar genug war, um diese rote Karte zu rechtfertigen, in meinen Augen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, die Tschechen haben ein gutes Spiel gemacht, die haben genau das gemacht, was sie haben machen müssen, haben hinten den Laden zu dicht gehalten, vorne ihre Chancen genutzt und ja, sind jetzt aufgrund der Umstände verdient im Viertelfinale.
Ja, auf jeden Fall. Und ich bin wirklich sehr gespannt, was wir noch von Tschechien sehen. Wir haben ja den einen oder anderen Shootingstar jetzt der EM mit Patrick Schick von Leverkusen. Das sind schon interessante Spielertypen bei den Tschechen. Man hatte sie, glaube ich, nicht so auf dem Schirm. Ich würde meinen Geheimtipp bitte ändern, den ich vor der EM abgegeben habe. Ich meinte natürlich nicht die Türkei, ich meinte das andere Land mit T, und zwar die Tschechen. Die sind jetzt meine Geheimfavoriten. Ich glaube tatsächlich, die Tschechen hatte niemand auf dem Schirm. Ich glaube, oder beziehungsweise jetzt habe ich genug Glaube gesagt, ich bin aber der festen Überzeugung, dass die Tschechen jetzt die kleine Überraschung geschafft haben, aber im Folgenden nicht mehr den Einfluss haben werden auf das Turnier. Klar, sie haben jetzt nicht den Gegner in der nächsten Runde vor der Brust, aber ich sehe schon, deine Hand schnellt hoch. 3-3?
3-3.
Nee, Wahnsinn.
90. Okay, Minute.
Jonah, wir müssen jetzt aber auch mal auf den Punkt kommen. Also wie gesagt, ich glaube, die Tschechen haben auf jeden Fall jeden überrascht, haben mehr geleistet, als viele es für möglich gehalten haben, aber sind in meinen Augen keine Mitfavoriten auf den Titel, haben einfach auch dadurch profitiert, wie du schon gesagt hast, durch diese dumme Aktion von De Ligt und natürlich auch durch die generelle Form der Niederlande, die da einfach zu wenig ist, als dass man sie in irgendeiner Form als ernsthaften Konkurrenten für die wirklichen Nationen, die da um den Titel mitspielen, in unseren Augen zumindest, halten könnte. Spanien gegen Kroatien, um das vielleicht noch jetzt ganz kurz abzuschließen, weil ich jetzt unbedingt Fußball gucken will und nicht jetzt so simultan alles durchspielen möchte. Ja, war ein super spannendes Spiel. Ich habe es leider nur halb verfolgen können, so ab der, ja sagen wir mal, 70. Minute, was ja aber eigentlich ganz gut war, weil erst ab der 70. Minute dann wirklich Feuer im Spiel war. Die Kroaten machen noch in der 85. und 90. plus 2 aus dem 3-1 und 3-3, kriegen dann aber leider relativ früh in der Nachspielzeit in der 100. und 103. Dann die Gegentore, diesen schnellen Doppelschlag und sind danach. Also man muss sie loben für den Kampfgeist, aber man muss sie genauso gut auch ein bisschen dafür rügen, dass sie eben nicht dann diese Kondition hatten und dieses Durchhaltevermögen, das dann über die 120 Minuten durchzuspielen. Sie waren am Ende einfach immer einen Schritt zu langsam, schon vor den zwei Gegentoren. Aber prinzipiell Wahnsinnsspiel von beiden Mannschaften, größten Respekt an beide. Spanien jetzt weiter, vielleicht auch ein bisschen Selbstbewusstsein getankt, trotz natürlich jetzt nochmal dieser Spannung am Ende. Und ja, bin gespannt, was Spanien sonst noch jetzt in dieser EM zaubern wird.
Auf jeden Fall. Und bei Kroatien hast du so ein bisschen auch das doppelschneidige Schwert von so Wechseln gesehen am Ende. Sie wechseln sehr, sehr offensiv, um halt das 1-3 noch aufzuholen. Das klappt dann auch, aber am Ende siehst du halt auch beim 4-3 für Spanien, dass der eigentlich rechte nominell rechte Flügelstürmer dann auf einmal Rechtsverteidiger spielen muss und da natürlich dann auch das Stellungsspiel im eigenen Strafraum nicht ganz so gut ist, wie wenn da ein potenzieller Verteidiger gestanden hätte. Ja, das waren die Spiele, die schon gespielt wurden. Gerade, wie gesagt, Frankreich gegen Schweiz ist jetzt 3-3, geht vermutlich in die Verlängerung. Morgen vielleicht noch ganz kurz ein Ausblick, ist das große Spiel der Klassiker Deutschland gegen England in Wembley. Ich denke, wir haben jetzt lang genug geredet. Wir wollen beide Fußball gucken. Ein Statement von dir, ein, zwei Sätze. Wie siehst du das Spiel morgen?
Ja, ich glaube, Löw wird auf Altbewährtes zurückgreifen, wird die gleiche Aufstellung ins Spiel schicken, was den einen oder anderen böse aufstoßen könnte, weil in meinen Augen im Ungarn-Spiel, das wir jetzt nicht thematisieren wollen, aber der ein oder andere Spieler in meinen Augen nicht die Leistung gebracht hat, die es braucht, um eben in dieser Mannschaft im Kader zu stehen. Aber ich denke trotzdem, Löw lässt von Anfang an die gleiche Aufstellung spielen wie im Ungarn-Spiel. Und England wird sich wahrscheinlich auch ähnlich positionieren. Wir haben da Spitzenspieler, die auf der Bank noch sitzen und auf ihren Einsatz lauern. Ich glaube dennoch, dass auch Southgate weiter auf sein altbewährtes System und auf die altbewährte Mannschaft setzen wird. Ich denke, es wird ein sehr ereignisreiches Spiel, obwohl die beiden Mannschaften bisher im Turnierverlauf, wir haben beide Mannschaften ja auch eher kritisiert, noch nicht das zeigen konnten, was sie eigentlich an Potenzial in der Mannschaft haben. Ich denke trotzdem, dass aufgrund auch der Historie Deutschland einfach auch diesen psychologischen, mentalen Faktor hat, dass sie eben dieses Spiel auch schnell an sich reißen werden und sehr, sehr guten Fußball spielen werden, ähnlich wie gegen Portugal und wieder etwas aufblühen und wieder etwas hoffen lassen und es ein knackiges 4-2 gibt.
Bin ich bei dir. Ich glaube auch, dass die Deutschen sich wesentlich leichter tun werden gegen England, als es gegen Ungarn der Fall war. Und wir hatten schlechtes Spiel gegen Frankreich, gutes Spiel gegen Portugal, schlechtes Spiel gegen Ungarn. Da kommt jetzt natürlich auch wieder das gute Spiel. Und ich hoffe einfach, dass mit dem hoffentlich offensiveren Gegner die Deutschen auch mehr Räume kriegen und sich dadurch leichter tun. In welcher Formation das am besten ist, muss natürlich am Ende der Bundestrainer entscheiden. Ich fände eine Viererkette auch ganz gut, um einfach einen Offensiven mehr zu haben, einen mehr im Spielaufbau. Ja, aber wir stecken nicht drin. Ich denke, wir drücken morgen auf jeden Fall die Daumen. Aber ich bin auch zuversichtlich, dass die Deutschen da das Viertelfinale erreichen werden.
Gut, ich glaube, dann sind wir für heute fertig. Jetzt ja. Schnell durchlaufen noch deine
Ende.
Abmoderation und dann können wir beide Fußball gucken gehen. Also Jona, hat mich wie immer gefreut, war mir ein Fest. Wir haben einen interessanten Talk gehabt rund um unsere eigenen Sportmomente, die Tour de France. Das fand ich ein sehr, sehr interessanter Exkurs. Gerne mehr davon. Dann noch ein bisschen Tennis und Fußball. Klar, man kommt irgendwann auch ein wenig ins Stottern oder auch ins Überlegen. Es sind halt auch lange anderthalb Stunden. Das muss man auch immer dazu betonen, dass wir das ja One-Take-mäßig aufnehmen. Nachdem du bei der Tour de France so klasse abgeliefert hast, ist das Niveau vielleicht ein wenig gefallen. Ich hoffe, man konnte euch trotzdem da draußen gut unterhalten. Wir haben unser Bestes gegeben, hatten wieder eine Menge Spaß und damit, ja, macht's gut, haut rein, ciao, ciao.
Mach's gut, Felix, viel Spaß beim Fußball gucken. Ja, das heißt, ich habe noch eine schnelle Abmoderation, bevor es in die Verlängerung geht. Und zwar, was steht nächste Woche an? Nächste Woche geht es eigentlich weiter mit allem, über das wir heute geredet haben. Wimbledon geht richtig los. Die zwei nächsten zwei Wochen wird das Turnier stattfinden. Die Europameisterschaft geht in ihre finale Phase, in die K.O.-Runde. Wir haben die Entscheidungen in den NBA und NHL Playoffs und natürlich, wo wir heute jetzt natürlich auch sehr viel drüber geredet haben, die Tour de France beginnt, ist am Samstag gestartet, wird jetzt uns die nächsten drei Wochen begleiten. Werden wir sicherlich auch, vielleicht nicht ganz so intensiv wie heute, aber bestimmt das ein oder andere Mal drüber reden. Ja, und das war's für heute. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Uns hat es wie immer Spaß gemacht, auch wenn es jetzt am Ende vielleicht ein etwas hektisches Ende aus verständlichen Gründen ist. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns eine gute Bewertung. Abonniert uns gerne auf allen Podcast-Plattformen, wo auch immer ihr uns hört. Spotify, Apple Podcasts, Deezer, wie es alles heißt. Und dann hören wir uns hoffentlich das nächste Mal bei GOAT, eurem Sport-Podcast.